Wie ist das mit dem Leben? Das Stück, was die beiden eben gespielt haben, das hat ja ein paar nette Szenen. Ich finde es einfach super, außer dass mir bei dem Zugucken bei dem Eisessen mal schlecht geworden ist. Es hat etwas Beklemmendes. Wie ist das mit dem Leben? Ist das alles, was wir erleben? Oder gibt es noch mehr als das, was wir erleben? Was ist eigentlich Wirklichkeit? Was ist wahr? Und wenn es noch mehr gäbe, würden wir es wissen? Würden wir es wissen können? Einer von den beiden scheint jetzt darüber nachzudenken, ständig im Eis zu essen. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Wie ist das mit dem Leben? Lebt man einmal, mehrmals, immer wieder? In einem Kreislauf, nicht wissend, ob man bei der nächsten Runde vielleicht eine Lebensliga absteigt? Wie ist das mit dem Leben? Wie ist das mit deinem, mit eurem Leben? Ich möchte euch etwas aus meinem Leben erzählen. Es liegt zugegebenermaßen schon ein bisschen zurück, aber es ist für mein Leben nicht unbedeutend. Stellt euch einen Raum vor, nicht wie diesen. Also erstens mal nicht solche aufsteigende Bestuhlung und zweitens einfach viel schöner dekoriert und nicht in diesem freundlichen Betonraum. Viele Tische, Stühle, gedeckte Tische, nette Leute, die den Service machen, Sekt zum Empfang, gut gekleidete Gäste, Gläser, Besteck, Teller, alles auch relativ gut. Leute von überall her, aus dem Schwarzwald, aus Hessen, von Niederrhein, sogar aus Lettland hatte sich ein Ehepaar auf den Weg gemacht, war 2 Tage lang mit dem Auto gefahren, um uns zu unserer Hochzeit zu besuchen. Vor knapp 12 Jahren habe ich geheiratet, das war ein ziemlicher Einschnitt. Danach ist nichts mehr so, wie es vorher war, aber es hat ja auch keiner versprochen. Aber Hochzeit, das ist etwas. Weiß nicht, wer das von euch schon selber erlebt hat, vielleicht wer auf einer schon mal eingeladen war. Hochzeit ist etwas Besonderes. Hochzeit gehört zu den Höhepunkten des Lebens. Vielleicht nicht von ungefähr findet man in der Bibel eine ganze Reihe von Geschichten, von Erlebnissen ganz konkreter Menschen, die es irgendwie mit Hochzeiten oder mit großen Festen zu tun haben. Das ist eben so. Hochzeit ist Hochzeit. Und ich wünsche sehr, dass ihr, was immer ihr tut, wie euer Leben weitergeht, dass ihr solche Hochzeiten auf jeden Fall erlebt. Die brauchen wir. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn unser Leben so abläuft, auf einer Ebene, ohne irgendwelche Ausschläge. Das wäre furchtbar. Wir brauchen Hochzeiten. Die tun uns gut. Und wir brauchen Hochzeiten auch deshalb, damit wir die Zeiten oder Phasen, in denen es mal runtergeht, besser verstehen, ertragen, bewältigen können. Ich habe gesagt, in der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die es mit Hochzeiten, mit großen Feiern zu tun haben. Ich glaube, das ist nicht zufällig. Das jüdische Volk kann schon sehr gut feiern. Und gegen eine jüdische Hochzeit war auch unsere Hochzeit relativ armselig. Als wir heirateten, haben wir in Hannover geheiratet, in einer nicht ganz kleinen Kirche, eigentlich schon in einer großen, könnte man meiner sagen. Und die Küsterin musste, weil so viele Gäste kamen, ständig Stühle nachstellen. Und die kriegte beinahe Tränen in die Augen, weil sie sagte, sowas habe ich noch nie erlebt. Und als dann bei den gemeinsamen Liedern auch alle mitgesungen haben, sagte sie, das gibt's nicht. Sonst ist so eine Hochzeit irgendwie im engsten Familienkreis mit 12 bis 15 Leuten und der Pastor singt einige Lieder und die kleine Gemeinde hört aufmerksam zu und fragt sich, was das soll. Und als wir dann alle, die da in der Kirche waren, vielleicht waren es 400 Leute, zum Kaffeetrinken eingeladen haben, nicht mit dicken Torten, sondern mit Blechkuchen, weil das dann einfach einfacher war, waren viele völlig überrascht. Aber so sollte es sein. Hochzeit sollte eine Hochzeit sein. Eine große Feier. Ein Höhepunkt in unserem Leben. Aber ging eine jüdische Hochzeit immer noch kümmerlich. Eine jüdische Hochzeit kann schon mal 7 Tage dauern. Da braucht man eine gute Kondition. Und wir wissen aus der Bibel auch, dass die Menschen, von denen da berichtet ist, keine Antialkoholiker waren. Wein gehört zum Leben im mediterranen Raum mit dazu. Vielleicht mit Wasser verdünnt, mag ja sein. Aber 7 Tage lang, da muss man schon viel mit Wasser verdünnen, damit das nicht irgendwelche Spuren hinterlässt. Ich denke, an das Johannesevangelium, das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium tut, ist das, dass er auf einer Hochzeit, mit der er fast nichts zu tun hat eigentlich, 600 Liter Wasser in Wein verwandelt. So überliefert das der Evangelist Johannes. Jesus macht aus 600 Litern Wasser Wein. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Es wird so überliefert. Für mich besteht kein Grund, daran zu zweifeln. Ich glaube ja auch andere Dinge. Wir ja auch. 600 Liter Wasser werden zu richtig gutem Wein. Jesus, und damit Gott selber, Jesus ist ein Freund des Lebens. Und er teilt seine Freude mit anderen. Und ihm macht nichts mehr Spaß, als auf einer Hochzeit dabei zu sein und mit vielen Leuten zusammen zu feiern und zu gucken, dass man diese 600 Liter Wein irgendwie alle kriegt. Anders kann man das nicht sagen, so überliefert das die Geschichte. Ich glaube doch nicht, dass die 600 Liter einfach dann irgendwie beiseite geschafft haben und gesagt haben, Jesus, das ist ganz nett, aber dann würde das hier ein bisschen ausufern. Wir tun das mal in den Nebenraum da, auch wenn das ein bisschen mühsam ist, da rauszukommen, dann haben wir Ruhe. Große Feste, Hochzeiten werden in der Bibel ganz oft mit dem Reich Gottes, mit der Herrschaft Gottes, mit dem ewigen Leben verglichen. Deshalb möchte ich gerne einen Text aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, nicht nach der Übersetzung von Martin Luther, sondern nach einer Übersetzung von Walter Jens. Und er formuliert diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, so. Jesus erzählt: Es war einmal ein Mann, der ein großes Festmahl zubereitete, ein köstliches Essen, und er lud ein, wen er nur konnte. Doch als die Stunde kam, wo blieben die Gäste? Da schickte er einen Boten zu ihnen: Kommt rasch, Freunde, es ist alles bereit. Da aber fingen die Gäste an, jedermann eines Sinns, um Nachsicht zu bitten. Ich habe einen Acker gekauft, sagte der Erste. Ich muss hingehen, um ihn zu besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ich habe 10 Ochsen gekauft, sagte der Zweite, und muss sehen, was sie taugen. Ich habe geheiratet, sagte der Dritte. Die Hochzeit, weißt du, das Fest, ich kann wirklich nicht kommen. Als der Herr das von seinem Boten erfuhr, ausfischte, Entschuldigungen, kein einziger Gast, wurde er zornig. Geh hinaus auf die Straßen. In alle Gassen in der Stadt, in jeden Winkel. Hol die Bettler und die Krüppel, die Lahmen und Blinden, alle sollen sie kommen. Ich habe getan, was du befahlst, Herr, sagte der Knecht, als er wieder im Haus war. Doch es ist immer noch Platz an der Tafel. Da sagte der Herr, dann sieh noch einmal nach. Vergiss keine Weg, kein Feld und kein Büsch. Such, wo du nur kannst. Denn mein Haus soll bersten von Gästen. Die anderen aber, die ich einlud, mögen bleiben, wo sie sind. Kein einziger Brocken wird ihnen vorgesetzt werden. Bevor ich mit euch so in einigen Schritten durch diese Geschichte hindurchgehe, möchte ich gerne ein paar Dinge sagen zu den biblischen Gleichnissen, damit wir das richtig verstehen. So, Gleichnisse sind etwas Besonderes. Die gibt es natürlich in vielen Kulturen, Beispielgeschichten. Ein Gleichnis, so eine Beispielgeschichte, zielt in zwei Richtungen. Als erstes zielt so ein Gleichnis auf unseren Kopf, auf unser Denken. Da bewegen wir vielleicht Fragen wie, was will Jesus denn mit diesem Gleichnis sagen? Zu welchen Schlussfolgerungen könnten wir kommen? Wie könnten wir das interpretieren? Welche Sachverhalte werden eigentlich beschrieben? Wie ist das da mit diesen verschiedenen Leuten und so und den Entschuldigungen? Und was ist das mit den Leuten an den Ecken und Zäunen? Warum sitzen die da? Warum sind die nicht woanders? Das Gleichnis zielt auf unseren Kopf. Das ist richtig. Es ist durchaus unsere Verantwortung zu gucken, worum geht es da? Was sind eigentlich die Sachverhalte? Aber das andere, solch ein Gleichnis, zielt genauso auf unser Herz. Es weckt ja Emotionen, diese Geschichte weckt ja Gefühle. Wie ist das, ein großes Fest vorzubereiten und keiner kommt? Ich weiß nicht, was euer nächstes großes Fest ist. ein runder Geburtstag, nicht der 50., aber vielleicht der 25. oder 30. oder ein bestandenes Examen, und ihr überlegt, was ihr alles macht, wie man das alles vorbereiten könnte, wo man das feiert, was man dafür einkaufen muss, wo man das Geld dafür herkriegt, wie man hinterher dann noch irgendwie sparen kann, um das alles zu bezahlen. Und dann kommt keiner. Da muss man ja nur einmal in sich reinhorchen und merkt, das ist irgendwie, das versetzt einen in eine ziemliche Sprachlosigkeit. Ich habe eingeladen und keiner kommt. Das berührt nicht den Kopf als erstes, sondern das Herz. Zwei Konsequenzen ergeben sich für mich daraus für den Umgang mit Gleichnissen. Die erste Konsequenz: So ein Gleichnis wird missverstanden, wenn es vergeistlicht wird. Also wenn wir es sozusagen völlig aus dem Irdischen herausholen und sagen, das mit der Hochzeit und dieser Feier und den Entschuldigungen und den Laden und Blinden und so, das ist eigentlich völlig egal. Es geht um ganz was anderes, um das, was Jesus damit erzählen will. Damit würde man es vergeistlichen und würde ihm Unrecht tun, dem, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen wollte. Die andere Gefahr ist, dass man das Gleichnis materialisiert, dass man es völlig in die Diesseitigkeit hineinholt und sagt, wenn Jesus so von der Gottesherrschaft spricht, von einer großen Feier, wo zunächst niemand kommt und dann die eingeladen werden, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, dann ist eben die Gottesherrschaft wie so ein großes Hochzeitsmahl und es geht darum, dass man zusammensitzt und sich den Bauch vollschlägt. Damit hätte man das Gleichnis, glaube ich, auch ein bisschen verstanden. Deswegen möchte ich gerne mit euch jetzt in so ein paar Schritten durch dieses Gleichnis hindurchgehen. Der erste Schritt, das erste, was Jesus mit diesem Gleichnis deutlich machen möchte: Jesus ist die lebendige Einladung Gottes an jeden Menschen. Da, wo Jesus die Bildfläche betritt, man muss nur die Evangelien sich mal angucken und lesen, da, wo Jesus die Bildfläche betritt, tritt in ihm der einladende Gott auf. Es gibt einige wenige Szenen, in denen Jesus ausgesprochen wütend wird und ärgerlich, aus gutem Grund. Aber wenn es um einzelne Menschen geht, dann tritt in Jesus der einladende Gott auf, niemand anders sonst. Und es ist egal, ob wir ihn in den Evangelien entdecken, als Kind in der Krippe, als den Zimmermann unter seinen Zeitgenossen, als den Mann am Kreuz. Völlig egal. In Jesus tritt der einladende Gott auf. Und alles, was Jesus sagt und was Jesus tut, ist nichts anderes als eine immerwährende Einladung. Kommt doch. Kommt doch mit. Er ist nicht gekommen, um irgendwie noch ein weiteres Angebot auf den Markt der religiösen Möglichkeiten zu schmeißen, damit das Regal noch ein bisschen voller wird. Eh schon voll genug. Und wer sagt mir denn, dass in diesem Regal nicht eine ganze Reihe Rodelpackungen befinden? Und er verbindet auch nicht einfach eine neue Moral, sodass die Menschen damit doch anständiger werden und wir das mit unserer Welt irgendwie doch noch in den Griff bekommen. Diese Einladung, die sich in Jesus personifiziert, hat etwas Ausschließliches an sich. Das ist anstößig. Diese ausschließliche Einladung ist anstößig. Denn er macht damit deutlich: Ich lade ein, ich lade zu Gott ein, zu dem Gott der Bibel. Und wer meint, er käme auf irgendeine andere Art und Weise zu Gott, der sollte nochmal genau überlegen, zu welchem Gott er eigentlich kommt. Daran stoßen sich viele und ich kann das verstehen. Das ist ja auch etwas, was einem irgendwie quer in den Hals sitzt. Diese Einzigartigkeit können viele nicht verstehen, diese Ausschließlichkeit. Aber sie ist ja gleichzeitig, und vielleicht könnt ihr uns einmal mitdenken, eine unglaubliche Entlastung. Ich möchte mal zwei Erlebnisse ganz kurz schildern. Das eine: Ich war vor einiger Zeit auf einer Esoterikmesse in Hannover. Ich dachte, ich müsste mir das mal angucken. Im Kongresszentrum der Stadt. Am Ende war sie auch nicht viel anders als andere Veranstaltungen mit so vielen Ausstellungsständen, manches einfach mit Tapeziertischen und Flyern, fast wie an der Uni, anderes ein bisschen stärker designt, Fotokopierer, wo man mit einer Hand drauflegen konnte, um sozusagen dann von der Kopie der Handlinien gleich sich die Zukunft sagen zu lassen. Edelsteine, besondere Musik und irgendwelche Kräuter und Steine und ich weiß nicht was. Unglaublich viel. Eine Frau fiel mir auf, oder besser gesagt zwei Frauen. Schätzungsweise so Mitte 50, die eine im Rollstuhl, die andere als ihre Begleitperson. Gut gekleidet, also augenscheinlich nicht arm. Und die standen vor einem Stand und da gab es Energiepyramiden zu kaufen. Aus irgendwie goldfarbener Beschichtung, also so eine durchsichtige Pyramide in unterschiedlichen Größen. Und ich bekam mit, wie der Mann, der an diesem Stand arbeitete, diesen beiden Frauen diese Geschichte mit den Pyramiden erklärte. Und sagte, also man muss eben sehen, dass sich im Zentrum dieser Pyramiden ein ganz großes, ganz starkes Energiefeld befindet. Ich habe nicht Physik studiert, das können auch die Physiker mit meinen hinterher sich mal unterhalten, ob das irgendwie geht oder so. Und wenn man viel Energie in sich aufnehmen möchte, dann muss man halt schon sich eine große Pyramide kaufen, denn man ist zwar geschäftstüchtig. Und dann sagt diese Frau in dem Rollstuhl, naja, man kann ja nichts unversucht lassen. Ich fand das tragisch. Ich weiß nicht mehr, was diese Pyramide damals kostete. Es war irgendwas Vierstelliges, bei 2000 Euro oder sowas ähnliches. Man kann ja nichts unversucht lassen. Da war jemand ja nicht nur auf der Suche nach irgendwie äußerem Heil, glaube ich, nach Gesundwerden, sondern letztlich auch auf einer religiös gefärbten Suche. Das Zweite, das liegt jetzt fast 17 Jahre zurück. Es war am Tag nach der Öffnung der Grenzen zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Ich war mit dem Auto in Kassel, hatte dort zu tun und fuhr wieder nach Hause, damals nach Marburg, und nahm auf der B3 einen Mann mit, schätzungsweise Mitte 20. Und er setzte sich neben mich und wir fuhren zusammen und ich fragte ihn, wo kommst du denn her? Und er sagte, naja, ich weiß ja nicht, was du dazu denkst, ich komme aus der DDR. Ich sagte, wie kommt das, dass du so schnell schon hier bist? Ja, sagte er, ich bin doch über Ungarn ausgereist. Da durch den Zaun durch und sowas. Ihr könnt euch vielleicht zum Teil an diese Bilder erinnern, die einfach sehr, sehr bewegend waren. Und da stand er nun plötzlich südlich von Kassel an der Bundesstraße 3. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, kamen wir irgendwie auf Glauben zu sprechen. Und er sagte, naja, in der DDR war das ja alles sehr eingegrenzt. Da gab es natürlich die beiden großen Kirchen, aber darüber hinaus passierte ja nicht viel. Vor allem natürlich nicht letztlich an der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Und dann sagte er zu mir, naja, ich bin doch deswegen in den Westen gekommen, um mal zu gucken, was es auf dem religiösen Markt alles gibt. Ein Mensch auf der Suche. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, dass er fündig geworden ist. Fündig geworden ist. Wenn Jesus die lebendige Einladung Gottes ist, dann ist das etwas Ausschließliches. Und das tut schon auch weh. Es ist gleichzeitig eine Entlastung, weil es heißt, hör auf mit der Sucherei. Hör auf mit der Sucherei. An dieser einen Stelle, bei Jesus, da kannst du zum Ziel kommen. Da kann deine Suche ein Ende finden. Jesus ist die lebendige Einladung Gottes. Ein zweiter Gedanke. Jesus lädt zu Gott und damit zu einem Fest ein. Manche Leute meinen ja, wenn sie Christen werden, dann würde das Leben erst richtig anstrengend werden. Da würde man erst darüber nachdenken müssen, richtig, was man dann alles nicht mehr darf und was man von dem früheren Leben her alles aufgeben muss und so weiter. Das ist vielleicht gar nicht so. Wenn ich in der Bibel genauer nachgucke, dann merke ich, wenn Menschen ihr Leben Gott anvertrauen, wenn Menschen Jesus nachfolgen, dann bewirkt das in ihnen etwas ganz anderes. Dann gehen nicht plötzlich die Mundwinkel nach unten, weil ihr Leben ganz furchtbar schwer und anstrengend wird und genusslos und ich weiß nicht was, sondern da beginnt etwas anderes. Es gibt die Schilderung von einem Mann im Lukas-Evangelium, der mit Jesus zusammentrifft und dessen Leben eine völlige Wendung erfährt. Das ist der Zachäus. Ein Zollbeamter damals, einer der verhasstesten in Israel, weil er mit der Besatzungsmacht paktierte, zusammenarbeitete und von der Bevölkerung mehr Geld abkassierte, als das, was er eigentlich abkassieren durfte. Und deshalb von niemandem gemocht. Aber Jesus hatte ihn entdeckt, obwohl er sich versteckt hatte, und sagte, weißt du was, Zachäus? So vermute ich das. Du hast viel Geld. Was du kannst, ist ein Fest ausrichten. Richte doch ein Fest aus. Ich komme. Zachäus wird gedacht haben, weißt du was, Jesus? Das hat noch nie jemand von mir gefordert, erwartet. Es hat noch nie jemand zu mir gesagt, ich möchte gerne bei dir zu Hause sein und hier ein Fest feiern. Und dann haben sie gefeiert und die anderen, die Honoratioren der Stadt, haben sich aufgeregt und gesagt, das kann der doch nicht machen. Doch, Jesus lädt zu Gott und damit zu einem Fest ein. So ist das. Gestern Abend war hinterher die Frage danach, was habe ich eigentlich vom Glauben? Vielleicht habe ich das gestern Abend ein bisschen zu kurz beantwortet und gesagt, das ist die Frage nach dem Nutzen. Das passt eigentlich nicht richtig. Nach Nützlichkeit zu fragen an der Stelle. Was habe ich vom Glauben? Oder was heißt eigentlich Glaube? Ich habe nur so ein paar kurze Gedanken dazu. Vielleicht heißt Glauben, sich freuen über den Gott und leben mit dem Gott, der mir begegnet ist. Das ist das Erste, eine persönliche Begegnung. Sich freuen über den Gott und leben mit dem Gott, der neu mit mir anfängt, da wo ich mich vielleicht an manchen Stellen in meinem Leben verbannt habe und nicht mehr weiter weiß. Sich freuen an dem Gott, der weder auf Leistung noch auf Versagen achtet von mir. Sich freuen an dem Gott, der meinem Leben einen Sinn gibt und sagt, ich weiß, wo das mit deinem Leben gehen soll, selbst wenn du noch gar keine Ahnung davon hast. Sich freuen an dem Gott, der das heilt, was kaputt ist in meinem Leben. Und auch sich freuen an dem Gott, der das mitträgt, was nicht heil wird in meinem Leben. Wenn jemand Christ wird, wird nicht automatisch alles heil, aber es fängt etwas Neues an. Und wer das miterlebt, der kann dann tatsächlich nicht anders als zu feiern, so wie der Zachäus oder viele andere, oder die Leute von Studentenbibelkreis. Und wer den Glauben, den christlichen Glauben, dieses Festliche nimmt, der nimmt ihm das Eigentliche. Ein dritter Gedanke, Gott will alle. Alles ist vorbereitet, kommt, so lautete die Einladung in der Geschichte. Das heißt, die Einladung, die zu Gott hin ausgesprochen wird, ist nichts für besonders Geeignete, für besonders Fromme oder vielleicht für besonders Depressive oder Gemeinschaftsbedürftige oder für besonders Nächstenliebende. Sie ist nichts für Besondere. Die Einladung Gottes ist eine Einladung für jeden Menschen. Völlig unabhängig von der Person. Eine Einladung für alle. Es gibt eine Gemeinde, eine kleine Kirchengemeinde im Süden der Bundesrepublik, die haben das leider mal ins Gegenteil verkehrt. Da hatten Jugendliche in der Gemeinde Kontakt zu anderen Jugendlichen am Bushäuschen ihres Ortes geknüpft. Sie trafen sich da abends, weil sie nichts Besseres wussten, irgendwie die Zeit verbringen konnten. Und haben dann da wahrscheinlich als ein oder andere Bier getrunken und kräftig geraucht. Und hinterher sah das Bushäuschen dann auch so aus. Aber die tauchten plötzlich im Gottesdienst der Gemeinde auf. Das brachte natürlich ein bisschen Unruhe, weil die traditionellen gestandenen Gemeindeglieder sagten, naja, was soll das wohl werden? Und die wissen ja gar nicht, was das heißt. Man betet und die können die Lieder nicht mitsingen und so. Und irgendwie habe ich auch schon mal eine Kippe im Foyer gesehen. Und der eine hatte so eine Bierfahne. Und dann gab es richtig Tumult in der Gemeinde. Und das Ergebnis dieser Geschichte war, dass der Gemeindevorstand zusammenkam und den Jugendlichen der Gemeinde gesagt hat, wisst ihr was, es reicht doch, um diese Jugendlichen einmal im Monat zu machen. Die kamen nicht mehr. Das ist die Verkehrung dieser Einladung. Gott will alle. Gott will alle. Da steht es uns nicht zu, irgendjemanden auszuschließen. Zwei Beispiele, wie das vielleicht funktionieren kann, wie das gehen könnte. In der Gemeinde, aus der ich komme, in Uetersen, Schleswig-Holstein, haben einige Frauen, deren Kinder schon ein bisschen größer sind, angefangen, einmal in der Woche mittags in einer kleinen Gemeindehausküche mit einem Vierplatten Elektroherd, der ist nicht größer als so ein Teil hier, Mittagessen zu kochen für die Kinder einer benachbarten Grundschule. Weil von vielen Kindern bekannt ist, dass sie einfach mit dem Wohnungsschlüssel dann nach Hause gehen nach dem Schulunterricht, aber zu Hause niemand ist. Und da ist kein Essen. Oder sie haben eben, wenn sie in die Schule gehen, eine Tüte Chips mitbekommen oder irgendein viel zu süßes Brötchen vom Bäcker. Und das war's. Und da haben die Frauen unserer Gemeinde gesagt, das kann nicht sein. Wir müssen ihnen etwas anbieten. Inzwischen kommen da mittwochs, mittags regelmäßig ungefähr 60 Kinder. Die Hälfte von ihnen, sicher die Hälfte türkische Kinder. Da ist ein Gewusel in der Gemeinde, das ist unglaublich. Eine Lautstärke, die ist hier nicht zu ertragen. Das ist eine Unordnung und ein Dreck. Und es sind nicht nur diese drei Frauen, die das da mit dem Essen machen, sondern es sind andere dazugekommen. Interessanterweise vor allen Dingen Senioren.
die Großeltern.
Die spielen mit den Kindern. Die gucken, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Und plötzlich kommen die Kinder nach Hause und haben erstens ein warmes Essen gehabt und zweitens ihre Hausaufgaben gemacht. Das war vorher noch nie so. Gott will alle. Oder das andere, eine Frau in einer Gemeinde, Ehefrau des größten Rosenzüchters in unserer Region, erkrankte an Krebs mit Anfang 40. Hatte eine lange Phase der Therapie, wurde wieder gesund und gesagt, das, was ich in dieser Lebensphase erlebt habe, auch als Christin erlebt habe, das möchte ich gerne mit anderen teilen. Und sie hat andere Frauen ihres Ortes zu einem Gesprächskreis eingeladen und hat diesen Kreis Morgenröte genannt. Ein Gesprächskreis für Frauen mit Krebserkrankungen. 20 Frauen, einmal in der Woche. Und können über das reden, was sie bewegt. Die kommen. Gott will alle. Aber, und das ist der vierte Punkt, in unserer Geschichte wird das Nein akzeptiert. Da sind ja einige, die sagen, nee, wir wollen nicht. Die kommen nicht. Und die Tafel bleibt dann zunächst leer. Die Art der Entschuldigung ist vielfältig. Vielleicht habt ihr sie noch in Erinnerungen. Ich habe einen Acker gekauft, ich habe Ochsen gekauft, ich habe geheiratet. Es gibt ein Evangelium, das ist nicht in die Bibel aufgenommen, das Thomas-Evangelium. Da gibt es noch eine weitere Entschuldigung. Da sagt jemand, ich habe Geld verdient und heute Abend bekomme ich es zurück, ich kann nicht kommen. Das würden die meisten wahrscheinlich verstehen. Es ist so in dieser Geschichte, wenn ich kommen will, muss ich kommen. Wenn ich kommen will, muss ich kommen. Wer nicht zu Gott kommen will, muss nicht zu Gott kommen. Gott zwingt nicht. Es würde sich mit seinem Wesen nicht vertragen. Und wer einen Gott verkündigt, der Menschen zwingt, dann weiß ich nicht, welcher Gott es wirklich ist. Der erhobene Zeigefinger kann niemandem in das Reich Gottes. Es lassen sich vielleicht manche überreden, weil sie so schwache Nerven haben. Aber es lässt sich niemand wissen. Glaube ich nicht. Gott hat sich das ganz anders gedacht. Sein Reich, seine Herrschaft, das Leben mit ihm hat etwas mit Freiwilligkeit zu tun. Die wesentlichen Dinge im Leben, oder die Dinge im Leben, die wirklich gewinnen, die haben es auch mit Freiwilligkeit zu tun, nicht mit Zwang. Was unter Zwang geschieht, hat ein ganz schlechtes Vorzeichen. Das ist nicht der Wille Gottes. Das wird in dieser Geschichte schon deutlich, dass Leute, die nicht kommen wollen, nicht kommen. Aber Gott fügt sich da hinein und sagt, okay, wenn ich kommen will, muss ich kommen. Dann geht es aber weiter. Und der nächste Schritt ist der, dass das Ziel der Einladung bestehen bleibt. Das müssen wir bei unseren Feiern mal hinbekommen. Wenn wir entdecken würden, bei der Examensfeier, es kommt keiner, in die Innenstadt von Paderborn zu gehen und zu gucken, wo sitzen denn die Penner, und dann feiere ich mit denen. In dieser Geschichte geschieht das so, weil die, die dann kommen, das sind die vom Rand der Gesellschaft. Die haben keinen schicken Anzug von Boss an. Die stinken. Die haben sich tagelang nicht gewaschen. Die haben kein Geld. Die kommen wahrscheinlich ganz vorsichtig, fragend, zögernd. Das kann gar nicht sein. Ich kann nicht gemeint sein. Freunde von mir ging es so. Die bekamen, das ist schon etwas her, eine Einladung aus dem Bundespräsidialamt. Leben in Sachsen, bekamen eine Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten und sagten, wir haben 5 eigene Kinder und 6 Pflege- und Adoptivkinder und haben zu DDR-Zeiten in der schwierigsten Verhältnis diese Kinder durchgezogen, in einem baufälligen Haus mit einem Berufshof für 13 Personen. Und die kriegten eine Einladung ins Bundespräsidialamt zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Und haben sich gedacht, die Leute hier im Ort erklären uns sowieso schon für verrückt, nachdem wir unser Leben führen. Da wird uns jemand einen Streich spielen. Und dann haben sie damals noch in Bonn angerufen und haben gefragt, wir haben so eine Einladung gekriegt, das ist doch nicht von Ihnen, ne? Und dann haben sie gesagt, doch, das ist von uns. Sie sind eingeladen. Sie fahren mit einem ICE, erste Klasse, Hotelübernachtung. Natürlich kommen sie nach Bonn, zu Richard von Weizsäcker, zum Neujahrsempfang. Und Marianne von Weizsäcker hat schon gesagt, sie möchte gerne neben dieser Frau sitzen, weil sie fand das mit ihren eigenen 2 Kindern, glaube ich, schon anstrengend genug. Die von den Hecken und Zäunen. Vielleicht war es nicht ganz so massiv bei denen, aber doch so, sie hatten mit dieser Einnahme überhaupt nicht gerechnet und auf einmal wurden sie eingeladen. Da ging es nicht so rum. Es ist Gottes Art, Menschen einzuladen, die es nicht verdient haben. Aber
Wer hat es denn schon verdient?
Wer hat es denn verdient, dass Gott ihn einlädt? Womit könnten wir denn vor Gott das einklagen, dass er uns bei sich haben möchte? Wir sind doch genauso Gott gegenüber, ohne Geschenke, ohne passende Kleidung, müde, dreckig, runtergekommen irgendwie, unfähig, unser Leben zu gestalten. Auch wenn vieles gelingt, natürlich. Und ich hoffe ja sehr, dass euch euer Studium gelingt und dass ihr einen Arbeitsplatz findet, an dem ihr gerne arbeitet und der euch erfüllt. Aber sie wetten schon weg. Ist das alles? Oder könnte da nicht doch noch mehr sein? Und würden wir das wissen, wenn es das gibt? Oder am Ende sitzen wir vielleicht doch Eis essen im Bett? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Menschen von den Hecken und Zäunen, wenn ich denen ins Gesicht gucke, dann entdecke ich in diesen Menschen unsere Gesichtszüge. Das sind wir, die von den Hecken und Zäunen, die es nicht verdient haben, von Gott eingeladen zu werden. Und ein letzter Punkt, was kann das alles für mein und für dein Leben bedeuten? Was sagt denn diese Geschichte aus über unser Leben? Was sagt die Bibel überhaupt über das Leben von Menschen? Nur noch ein paar wenige Gedanken dazu. Jedes menschliche Leben, jedes, egal ob akademisch, intellektuell oder geboren mit einer schweren Behinderung, völlig egal. Jedes menschliche Leben hat einen von Gott gesetzten Anfang und entspringt einem Schöpfungsakt Gottes. Jedes menschliche Leben kommt zuletzt von Gott, weil Gott der Schöpfer, der Liebhaber des Lebens ist. Martin Luther hat einmal gesagt, wer ein neugeborenes Kind sieht, der hat dem Schöpfer über die Schulter geschaut. Das finde ich sehr schön. Wer ein neugeborenes Kind sieht, hat dem Schöpfer über die Schulter geschaut. Denk daran, wenn das nächste Mal ein neugeborenes Kind seht. Was sagt die Bibel noch über das Leben? Jedes menschliche Leben, auch wenn es von Gott kommt, von ihm gedacht ist und geliebt ist, geht dem Tod entgegen. Das ist sicher. Also wir können uns zusammensetzen und überlegen, was ist denn sicher in unserem Leben und was ist uns gemeinsam in unserem Leben? Dann ist es nur das eine, wir werden alle sterben. Alles andere wird in unseren verschiedenen Leben ganz unterschiedlich verlaufen. Die einen werden Karriere machen, die anderen vielleicht weniger. Die einen werden studiert haben und am Ende einen Beruf, der sie vielleicht nicht glücklich macht. Andere werden eine interessante Stelle im Ausland angeboten bekommen. Andere werden am Ende des Studiums merken, Scheibenkleister, ich habe auch das verkehrte Fach irgendwie gehabt. Das Einzige, was für uns alle sicher ist, ist der Tod. Wann immer er auch kommt. Das ist keine Angst, aber das ist Realismus. Ist so. Tod, sagt die Bibel, ist die Konsequenz der Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch. Das hat Gott sich auch nicht so gedacht. Das hat er nicht so gemacht. Aber da, wo das Verhältnis zwischen Gott und Mensch auseinanderläuft, weil Menschen sich von Gott entfernen, da kommt plötzlich der Tod in das Leben. Und das Leben ist vom Tod gezeichnet. Und alles das, was wir tun mit jedem Tag, ist, dass wir unserem Tod einen Tag weiter entgegengehen. Was sagt die Bibel über das menschliche Leben? Nämlich, es kommt von Gott, es endet mit dem Tod und es hat ein Ziel. Jedes menschliche Leben hat ein Ziel. Oder vielleicht könnte man sagen, eine Bestimmung, einen Sinn. Nämlich Gemeinschaft mit Gott. So hat Gott sich das gedacht. Ich erschaffe Menschen, weil ich es brauche. Ich brauche sie als Gegenüber. Gott ist ein Beziehungswesen. Gott braucht das Gegenüber. Und deswegen ist das Ziel des Lebens Gemeinschaft mit Gott. Das meint das letztlich, wenn in der Bibel von ewigem Leben die Rede ist. Ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Und es kann schon jetzt beginnen, immer da, wo ein Mensch sagt, Jesus, du bist der Weg zu Gott. Das habe ich bisher noch nicht gehört, da habe ich bis jetzt noch gar nicht richtig drüber nachgedacht. Aber ich will es wagen, ich will mich darauf einlassen. Wenn jemand das sagt, dann bekommt dessen Leben schon jetzt einen Ewigkeitscharakter. Da kommt schon etwas Neues in das Leben eines Menschen hinein. Und da ist nicht mehr die Frage, wie oft lebt einer und wie ist das mit vor dem Tod oder nach dem Tod. Völlig egal. Wer diesen Vertrauensschritt wagt, Er weiß, was nach dem Tod kommt. Und mit der Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß nicht, wie ich mir das meistens vorstellen soll. Aber ich gehe dem fröhlich entgegen. Weil ich viele Menschen kenne, Menschen, die ich sehr schätze, bei denen ich das gesehen habe, wie sie dem fröhlich entgegengehen. Selbst in der letzten Stunde ihres Lebens. Wer diesen Vertrauen schon wagt, dessen Leben bekommt schon jetzt einen anderen Charakter, einen Ewigkeitscharakter. Wer diesen Vertrauensschritt im Moment nicht wagt oder nicht wagen möchte, der muss es dann tun. Dessen Leben hat dann aber natürlich auch nicht diesen Charakter. Aber ich hoffe sehr, dass es die eine oder andere Möglichkeit gibt, darüber noch mal nachzudenken. Wir haben heute Abend noch genug Zeit dazu. Ich lade euch ein, jetzt in den nächsten 2-3 Minuten, vielleicht das, was euch beschäftigt, an Fragen oder Gedankenanstößen, einfach mal auf diese Zettel aufzuschreiben, die da in den Bänken stecken. Stifte sind auch da. Die Zettel werden dann eingesammelt, könnt ihr an den Seiten gehen, lasst dann ein bisschen Musik spielen und dann werden wir mal versuchen, diese Fragen, soweit das geht, von hier vorne zu beantworten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Gespräche, die wir dann hinterher oben weiterführen können. Vielen Dank fürs Zuhören.